Ja, Bruder Dumke aus der Versammlung Königs Wusterhausen ist heute Morgen bei uns zu Besuch und er hält den Vortrag. Jetzt habe ich in der Ehe Respekt und Liebe bekunden. Bitte schön.
So, jetzt sehe ich euch irgendwie rosa-rot. Und das ist so meistens der Anfang einer Ehe. Und das wahrhaben will oder nicht, das ist so. Jehova hat uns so gemacht, dass eine große Anziehungskraft da ist zwischen Mann und Frau. Und das ist auch in Ordnung so. Sonst würden wir nie zueinander finden. Und irgendwann, und das dauert meistens gar nicht so lange, dann ist dieser rosa-rote Blick vorbei. Und dann haben wir wieder einen normalen Blick, einen klaren Blick für alles. Und das ist dann auch wieder gut. Ja, also es ist ja so, in der Welt geht dieser Blick manchmal sehr schnell verloren. Und die Scheidungsquoten mittlerweile auf der ganzen Erde, selbst in Ländern, wo es noch christliche Werte gab vor einiger Zeit, sind sehr, sehr hoch. Und Deutschland steht mit ganz oben. Und das hat ja Gründe. Unter anderem dem Grund, dass es keinen Respekt und irgendwann auch keine Liebe mehr in der Ehe gibt. Und dass das nicht passiert. Deswegen hören wir uns heute mal diese Besprechung an, diesen Vortrag. Jehova hat gewollt, dass Mann und Frau von Anfang an, von wo sie sich kennenlernen, wenn sie dann merken, das wird es was, sie passen zueinander, sie lieben sich, dass sie bis zum Schluss zusammenbleiben, bis sie ein natürlicher Tod wahrscheinlich dann irgendwann trennt. Und wenn das nicht, wo wir ja die wunderbare Hoffnung drauf haben, dann bis in alle Ewigkeit. Oder bis Jehova sagt, jetzt wird die Ehe aufgelöst. Keine Ahnung, wie das mal dann sein wird, im Paradies zusammen sind. Du magst bestimmt sagen, du bist an einer glücklichen Ehe interessiert, weil du verheiratet bist. Dann ist das ja auch selbstverständlich. Es mögen aber auch Personen unter uns sein, die nicht verheiratet sind. Und könnten die jetzt weghören? Bestimmt nicht, weil sie sind eigentlich auch daran interessiert, dass andere wiederum in der Ehe glücklich sind. Und es ist schön zu sehen, ein glückliches Ehepaar zu beobachten. Das ist auch etwas sehr Schönes. Und wenn wir jetzt über den Gedanken Respekt und Liebe in der Ehe sprechen, wollen wir eins gern im Sinn haben, nämlich Jesus Christus. Er hatte immer Respekt und Liebe. Er hat uns vorgelebt, wie sowas geht. Jesus war zwar nie verheiratet, aber er hat das ausgelebt. Er hat uns gezeigt, wie das auch in der Ehe funktionieren sollte. Und wir können da sehr, sehr viel von Jesus Christus lernen. Wir wollen einmal die Bibel aufschlagen in Matthäus Kapitel 7 und die Verse 28 und Vers 29 lesen. Matthäus Kapitel 7. Die Verse 28 und 29. Wo wir lesen, als nun Jesus diese Reden beendet hatte, waren die Volksmengen über seine Art zu lehren höchst erstaunt. Denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hatte und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und von den Schriftgelehrten wissen wir, dass sie sehr rüde mit dem Volk umging. Das hat Jesus nicht gemacht. Er war sehr liebevoll zu seinen Mitmenschen und das drückte sich auch in seinen Gefühlen aus, wenn er lehrte. Und genauso sollte das bei uns sein. Jetzt ist es natürlich so, Jesus Christus hatte einen entscheidenden Vorteil uns gegenüber. Warum? Jesus war ein vollkommener Mann. Und wir, weder die Ehemänner noch die Ehefrauen, sind nicht vollkommen. Und daran liegt ja dann auch die Schwierigkeit. Und deswegen werden wir heute einige Punkte behandeln, wie wir dennoch, trotz unserer Unvollkommenheit, Respekt und Liebe in der Ehe behandeln können. oder so handeln können. Jetzt wollen wir gemeinsam Epheser aufschlagen, Epheser 5, Vers 33 lesen. Epheser Kapitel 5, den Vers 33 und dort den zweiten Teil. Nur folgende Worte werden uns hier gesagt: Andererseits sollte die Frau tiefen Respekt vor ihren Mann haben. Also die Frau wird hier aufgefordert, tiefen Respekt vor ihrem Mann zu haben. Das kann sie allerdings nur, wenn der Mann zu ihr liebevoll ist. Wie will sie sonst diesen tiefen Respekt bekunden? Und das in allem, auf jedem Lebensgebiet, was wir dann noch so im Einzelnen uns mal anschauen werden. Sie sollte es leicht haben bei ihrem Ehemann. Da wollen wir uns auch Jesus zum Vorbild nehmen. Matthäus 11, Vers 29 sagt: Nehmt mein Joch auf euch. Und er sagt auch gleichzeitig sein leichtes Joch, was, wenn ihr es auf euch nehmt. Ihr werdet Erquickung dabei finden. Und so sollte das auch in der Ehe sein. Die Ehefrau sollte in der Ehe bei ihrem Ehemann erquickt sein. Auch wenn nicht immer alles so gerade ausläuft. Das wäre ein Punkt, den wir festhalten sollen, der für die Männer sehr wichtig ist. Dann kann eine Frau tiefen Respekt haben. Ein Ehemann sollte niemals dominierend sein. Es gibt so die unterschiedlichsten Wesensarten, auch bei Männern. Und früher war das oft so, also ich bin der Herr im Haus, was ich sage, das wird gemacht. Das hing vielleicht auch so mit gewissen Generationen zusammen, die Nachkriegsgeneration, die nichts Schönes erlebt hat. Und dann, das hat auch die Menschen sehr geprägt. Das sollte auf keinen Fall so sein. Jesus hat niemals gesagt zu seinen Jüngern, und er hätte Grund gehabt, so manches Mal zu sagen, also Leute, so geht's nicht. So wie ich sage, wird's gemacht. Das hat er nie getan. Er war immer sehr liebevoll zu seinen Jüngern. Und so sollten das auch Ehemänner zu ihren Frauen sein. Es gibt aber auch ein anderes Extrem. Der Mann könnte, wie man so sagt, alles schleifen lassen. Sich um nichts kümmern oder nur um sehr wenig kümmern. Er könnte, das könnte in theokratischer Hinsicht so sein. Das könnte auch mit allem, was so das Leben zu bieten hat, zusammenhängen, sodass die Frau vielleicht denkt, na, jetzt muss ich alles selbst in die Hand nehmen. Einer muss sich ja um alles kümmern. Ne? Das ist ja letztendlich auch so. Naja, dann wird es schon schwierig. Und deswegen ist es gut, wenn ein Ehemann darüber nachdenkt, wenn er merkt, er befindet sich in solch einer Lage, dass diese gewisse Gleichgültigkeit, obwohl er nicht faul sein mag, er mag auf Arbeit gehen, er mag für seine Familie sorgen, aber es schleift eben doch hier und da, dass er da dran arbeitet, um das dann besser zu machen, so Stück für Stück. Und das ist möglich, das geht so etwas. Ein guter Ehemann wird also mit Entschlossenheit auch gute Entscheidungen treffen. Und wir haben als Grundlage für jede Entscheidung immer die Bibel. Und deswegen fällt es uns vielleicht oft gar nicht so schwer, eine gute Entscheidung zu treffen. Er wird natürlich für seine Frau auch gut sorgen. Wir haben da auch einen entsprechenden Bibeltext, 1. Timotheus 5, Vers 8, der richtungsweisend für uns ist: Nicht wer für die Seinigen nicht sorgt, ist schlimmer wie ein Ungläubiger. Das sollte ein Ehemann niemals tun. Er muss für die Seinigen sorgen. Aber wir konzentrieren uns mal mehr auf einen anderen Bibeltext. Es gibt nämlich auch das andere Extrem, nämlich 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 7 bis 10. 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 7 bis 10. Es ist ja so in der heutigen Welt, bevor wir das lesen. Wir sind umgeben von Materialisten und wir sind umgeben von materiellen Dingen, die zum Teil auch recht nützlich und sehr schön sind und die das Leben sehr annehmbar gemacht haben und noch machen. Das ist eine Tatsache. Und jeder muss entscheiden, was er braucht, was er nicht braucht, für was er hart arbeitet, für was er Schulden macht. Manchmal ist sowas vielleicht nicht unumgänglich, aber man sollte da sehr, sehr vorsichtig sein. Und im Briefkasten stecken jede Woche genügend Angebote, wo wir in dieser Richtung sehr umsichtig sein müssen. Nicht raus aus der Miete, rein ins Eigentum zum Beispiel. Ne? Steckt bei uns öfter drin. Naja, nun kaufst du ein Grundstück in ein Haus und hast du mal ruckzuck eine halbe Million Schulden am Hals. Die zahlen mal wieder ab, wenn das dann nicht mehr so glatt läuft im Leben, wenn du keinen Grundstock hast, materiell. Ne? Und so weiter und so weiter. Also es muss alles gut überlegt sein. Man kann das alles haben und auch machen, aber man muss vorsichtig sein. Die Bibel warnt uns davor. Und jetzt lesen wir 1. Timotheus 6, Vers 7 bis 10. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und wir können auch nichts mit hinaustragen. Wenn wir also Lebensunterhalt und Bedeckung haben, werden wir mit diesen Dingen zufrieden sein. Die aber, die entschlossen sind, reich zu werden, fallen in Versuchung und in eine Schlinge und in viele unsinnige und schädliche Begierden, die Menschen in Vernichtung und Verderben stürzen. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel von schädlichen Dingen aller Arten. Und indem einige dieser Liebe nachstrebten, sind sie vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst mit vielen Schmerzen überall durchbohrt. Ist uns hier was aufgefallen? Nicht das Geld wird hier verurteilt, nicht? Jede Familie, jede Ehe benötigt Geld zum Leben. Das ist unumgänglich. Aber die Geldliebe, wie sind wir eingestellt zu den materiellen Dingen? Und das kann, wenn es dann, wenn hohe Schulden vielleicht da sind, wir nicht mehr ein noch auswissen, eine Ehe sehr, sehr belasten. Und ab dann der nötige Respekt und die Liebe noch immer im Vordergrund steht. Das ist die Frage. Also deswegen dieser wichtige Bibeltext. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Oft ist es so, dass der Mann geistig Fortschritte macht in der Wahrheit. Er ist vielleicht mittlerweile Dienstamtgehilfe, vielleicht sogar Ältester. Und es sind auch schon ein Kind oder zwei Kinder da. Wie sollte dann das Ehepaar vorgehen? Nun, hier wird der Mann einmal angesprochen in einer Wachturmausgabe. Verantwortungsbewusste Väter war dieses Thema überschrieben. Und da wurde Folgendes gesagt, dass auch der Mann, wenn sie in den Zusammenkünften sind, mit den Kindern mal zum Beispiel rausgeht auf die Toilette oder wenn sie unruhig werden, dass nicht nur die ganze Last auf der Frau liegt, das wäre also sehr wichtig, oder dass sie sich gemeinsam für die Zusammenkünfte fertig machen, dass alles schneller geht, dass sie dann pünktlich da sein können. Also auch hier ist der Ehemann gefragt, dass er wirklich seine Frau unterstützt, auch bei gewissen Hausarbeiten wird hier gesagt. Also er ist nicht der Pascha zu Hause, wie man so sagt, sondern wenn eine Familie da ist, dann sollten die beiden gemeinsam zusammenarbeiten, um auch in der Theokratie beide, der Mann wie die Ehefrau, hier in diesem Artikel wird gesagt, dass die Frau manchmal auf der Strecke bleibt, geistig gesehen. Und das wünscht ja niemand, das möchte bestimmt kein Ehemann. Jetzt kommen wir einmal so zu vier Punkten, was hier angesprochen wird, die in einer Ehe sehr, sehr wichtig sind. Wir wollen eingangs dazu 1. Petrus aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 3, den Vers 7. Und die meisten unter uns werden diesen Bibeltext kennen. Er lautet folgendermaßen: Ihr Ehemänner, wohnt gleicherweise weiterhin bei ihnen gemäß Erkenntnis, indem er ihnen als einen schwächeren Gefäß dem weiblichen Ehre zuteil werden lasst, da auch ihr mit ihnen Erben der unverdienten Gunst des Lebens seid, damit eure Gebete nicht behindert werden. Also gemäß Erkenntnis, das wollen wir uns hier herausnehmen, schwächeres Gefäß, ist eine Frau, damit ist nicht gemeint, dass sie eine schwache Persönlichkeit hat oder was, aber sie ist körperlich nun mal so aufgebaut, dass sie schwächer ist wie der Mann. Das ist eine Tatsache. Und auch emotional ist das oft so, dass sie da die Schwächere ist. Und wenn der Mann sie nicht so behandeln würde, würden seine Gebete behindert werden. Das wäre also auch etwas sehr, sehr Negatives für den Ehemann. Der erste Punkt wäre Erweisen auf sexuellem Gebiet. Wie kann ein Mann seiner Frau auf diesem Gebiet Ehre erweisen? Nun, indem sie da beide so vernünftig handeln, wie uns das die Bibel sagt. Wir haben ja da einen Bibeltext in 1. Korinther 7, Vers 3 und 4, wo es darum geht, entzieht es euch einander nicht, sei denn für eine gewisse Zeit aus bestimmten Gründen. Und der Apostel Paulus wusste, warum er das niederschrieb. Nämlich damals im alten Korinth war es ja auch so, dass es eine verdorbene, auf sexuellem Gebiet zumindest, Welt gewesen ist. Und unsere ist heute mit Sicherheit nicht besser, eher noch verdorbener und noch schlimmer geworden. Und deswegen ist es so wichtig, wenn Mann und Frau zusammen sind, dass sie sich auf diesem Gebiet da den größten Respekt zollen, auch die nötige Liebe und dass auch da, ich sag mal, weniger Probleme auftreten. Es wird hier gezeigt, ohnehin wird es welche geben, das ist einfach so, aber man muss die Sache mit Jehova angehen. Die Bibel ist kein brüdes Buch, wir haben wunderbare Hinweise hier drin und in den letzten Jahren, man kann sogar sagen Monaten, hatten wir da auch schöne Hinweise in Wachtum-Ausgaben. Hier wird noch gesagt, das wollte ich vielleicht noch erwähnen, viele Männer messen die Bedürfnisse ihrer Frau oder das, was ihr in geschlechtlicher Hinsicht zusteht, an ihren eigenen. Und das sollte eben nicht so sein, sondern wir sollten sie als ein schwächeres Gefäß behandeln, die Ehemänner, und auch auf diesem Gebiet sehr rücksichtsvoll sein. Den nächsten Punkt, die Hygiene wird hier angesprochen. Viele von uns haben vielleicht eine schwere Arbeit, aber selbst wenn du im Büro sitzt, ist es so, dass man schon transpiriert, dass man vielleicht nicht so angenehm riecht, wenn man nach Hause kommt. Und wir haben heute alle Möglichkeiten in dieser Hinsicht, in unseren Breiten, sich wirklich gut zu pflegen, indem man sich duscht, indem man sich gut wäscht und vieles mehr ist da möglich. Rasiert vielleicht, das ist etwas, was meine Welt überhaupt nicht ist, aber ich tue es trotzdem. Ich tue es für meine Frau jeden Tag. Mir wird es alle 3 Tage reichen, ne? Aber es gehört einfach dazu, ne? Und wenn die Frau das so wünscht, dann sollte der Ehemann das so machen. Er sollte sie niemals von oben herab behandeln. Das ist auch ein Punkt, der ganz wichtig ist. Also die Frau ist zwar, wir haben gelesen in Epheser, ein schwächeres Gefäß. Und dennoch hat der Mann nicht das Recht, sie von oben herab zu behandeln, sondern er sollte gemäß Erkenntnis bei ihr wohnen, so wie wir das gelesen haben. Des Weiteren ist es auch so, wir dürfen ja nicht vergessen, wer diesen Bibeltext unter Inspiration zwar, aber wer ihn geschrieben hat, der Apostel Petrus. Und der Apostel Petrus war ein verheirateter Mann. Und wenn er das hier so aufgezeichnet hat, dann wusste er auch, wovon er sprach. Und deswegen ist dieser Bibeltext auch für uns so wichtig. Auch ihre emotionale Beschaffenheit ist ja, wie wir schon erwähnt haben, etwas anders wie die des Mannes. Sie weint vielleicht mal schneller, wenn irgendetwas schief geht im Leben oder wenn sie bedrückt ist oder wenn irgendetwas um sie herum geschieht. Und da muss der Mann natürlich auch Rücksicht drauf nehmen. Hier wird gesagt in diesem Bibeltext, in dieser Wachtum-Ausgabe vom 15.05.89, da wurde das schon aufgeschrieben, es geht dabei nicht nur um ihre körperlichen Bedürfnisse sondern eher um ihre emotionellen, psychischen und geistigen Bedürfnisse, wenn er gemäß Erkenntnis bei ihr wohnt. Also das ist die Aussage dieses Bibeltextes. Auch die geistigen Bedürfnisse sind da mit eingeschlossen. Und hier wird noch eine moderne spanische Übersetzung zitiert, das finde ich immer ganz zutreffend, die es etwas anders beschreibt wie hier. Und zwar, was die Ehemänner betrifft, seid in eurem gemeinsamen Leben taktvoll, bekundet Rücksichtnahme gegenüber der Frau, weil sie von zarterer Natur ist. Auch sehr schön ausgedrückt, das ist eine spanische Bibelübersetzung, die das so sagt. Ja, also eins steht auch fest, alles, was mit der Ehe zusammenhängt, es verblasst auch alles. Wir heiraten meistens, nicht immer, aber meistens, wenn wir jung und hübsch sind. Und irgendwann sehen wir dann so aus wie ich, ne? Etwas weiß, grau, etwas weiß. Frauen tun das meistens so ein bisschen übertünchen, aber wenn sie es einige Wochen nicht mehr machen, ist es genauso. Man sieht es dann zumindest im Gesicht, aber das ist keine Schande. Deswegen kann man sich genau noch so lieben wie am ersten Tag. Das ist möglich. Ne? Der Körper verfällt vielleicht auch, sieht nicht mehr so nett aus wie damals, aber das hat nichts damit zu tun, dass man keinen Respekt und keine Liebe in der Ehe mehr hat. Das war nun zu den Männern. Jetzt kommen wir zu der Frau. Nun, da verhält es sich ähnlich. Eine Frau sollte sehr liebevoll zu ihrem Mann sein. Eine Frau muss ihm Respekt zollen, haben wir gehört. Das kann sie aber nur, wenn der Mann ihr entsprechend die Vorlage gibt dafür. Es wird uns auch gezeigt, dass eine Frau auf sexuellem Gebiet fair sein sollte gegenüber ihrem Mann. Sie sollte das nicht als ein Druckmittel benutzen. Das ist ein ganz wichtiger Lehrpunkt, der uns hier vor Augen geführt wird. Aber eine Frau hat auch viele Freiheiten und das auch in der Ehe. Wenn wir Sprüche 31 lesen würden, die ganzen Sprüche könnten wir da lesen, dieses ganze Kapitel, dann würden wir zu dem Schluss kommen, wie wertvoll eine Frau in Jehovas Augen ist. Und so wertvoll, genauso wertvoll sollte sie auch in den Augen, in seinen Augen sein, in den Augen eines Ehemannes. Da wird zum Beispiel Mitgefühl angesprochen, Hilfsbereitschaft, Intelligenz und Gottesfurcht. Das ist alles, was eine Frau wirklich schmückt. Es kommt also nicht darauf an, wie sie sich kleidet, wie sie sich zurecht macht. Das machen die Frauen sowieso ohnehin immer sehr nett. Ne? Wenn ich jetzt hier so von hier oben runter schaue, ihr seht alle sehr gut angezogen und sehr nett aus. Jeder nach seinem Geschmack und nach seiner Art. Und das ist auch gut so. Und das ist das, wo eine Frau auch ihre Freiheiten haben sollte und darf in einer Ehe. Jetzt werden uns vier Punkte gezeigt, was eine Frau unbedingt meiden sollte, kann man schon gar nicht mehr sagen, sondern muss. Der erste Punkt wäre, sie sollte nie durch Weinen versuchen, ihren Willen durchzusetzen. Dadurch würde sie die Achtung ihres Mannes verlieren. Der zweite Punkt, eine nörglerische Frau gefährdet ihre Ehe und bewirkt, dass die Liebe erlischt. Also nörgeln sollte sie nicht. Wie kann denn so eine Nörgelei entstehen? Nun, jetzt ist es vielleicht so, wie ich eingangs schon erwähnte, der Mann ist nicht ganz so gut drauf, was die Führung betrifft. Er packt es halt einfach nicht so. Jetzt hat er es endlich mal geschafft, etwas in die Wege zu leiten und macht etwas. Ich will jetzt kein Beispiel nennen, ist egal. So, jetzt geht's schief. Das habe ich dir ja gleich gesagt. Das musste ja so kommen. Also das wäre nörgeln, das wäre böse, das wäre nicht gut, wenn man sowas tut, in solch einer Situation. Dann wird uns hier geschildert, sie würde ihn vielleicht belächeln, wenn er etwas macht, wenn er dann etwas in Angriff genommen hat. Vielleicht auch schon mit den Hintergedanken, das wird sowieso nichts. Ne? Also sie sollte ihn unterstützen, wird hier in diesem, und zwar ist das im Familienbuch zu finden, im Familienbuch auf der Seite 56. Die Frau sollte in allem ihren Mann unterstützen, sei denn es ist etwas, was den Gesetzen Gottes widerspricht. Das wird da auch deutlich gesagt. Aber ansonsten sollte sie ihren Ehemann in allem unterstützen. Ich finde ein sehr wertvoller Gedanke, der uns hier vor Augen geführt wird. Damit Frieden und Glück in der Ehe herrschen kann. Der dritte Punkt wäre, sie sollte niemals durch ihr Verhalten bei Gesprächen dem Mann die Lust an einer Unterhaltung nehmen, zum Beispiel indem sie die Gespräche immer an sich reißt oder gar nichts sagt. Ich weiß nicht, wie es den Brüdern hier geht. Ich bin nicht so immer der Reder. Ein Mann ist, glaube ich, so, dass man nicht immer so viel ist zum Erzählen hat. Aber wenn er denn schon erzählt, dann sollte sie vielleicht gut zuhören und ihn reden lassen. Das wäre bestimmt sehr gut. Und dann wird noch der vierte Punkt angesprochen. Es gibt ja auch immer wieder Ehen, wo nur einer gläubig ist. Und da wird hier gesagt, eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, sollte ihm nicht übermäßig predigen, sondern sollte das Christentum durch ihren Lebenswandel empfehlen. Was für ein schöner Gedanke. Und wir haben ganz viele Erfahrungen in Jahrbüchern, in unseren Zeitschriften, wo uns gezeigt wird, wie Schwestern 20 und manchmal mehr Jahre ausgeharrt haben in solch einer Ehe und manchmal nicht unter den besten Umständen. Und dann ist der Ehemann zur Wahrheit gekommen. Was für eine Freude das dann ist. Wie glücklich muss diese Frau sein, weil sie sich durch ihren Lebenswandel empfohlen hat als Christ. Das waren so jetzt, was Mann und Frau direkt angesprochen hat. Jetzt wollen wir uns wieder der Bibel zuwenden und wollen im 1. Korintherbrief aufschlagen, Kapitel 13 und die Verse 4 bis 8 lesen. 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 4 bis 8. Weil jetzt kommt der Punkt, wie kann das alles so bleiben, wenn alles so schön ist in der Ehe? Durch was kann es eigentlich besser werden? Durch was kann die Liebe wachsen in einer Ehe? Und das wird hier wunderbar beschrieben. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Sie prahlt nicht, bläht sich nicht auf, benimmt sich nicht unanständig, blickt nicht nach ihren eigenen Interessen aus, lässt sich nicht aufreizen. Sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Und dann der schöne Satz. Die Liebe versagt nie. Ist das nicht schön? Wenn wir in einer Ehe uns bemühen, das so auszuleben, dann wird die Liebe nie versagen. Dann wird die Ehe mit allen Unvollkommenheiten, die uns umgeben, dann wird sie glücklich sein. Und dann wird sie etwas Gutes sein. Und was man tun muss, wenn man das mal veranschaulichen will, man muss diese Liebe, diese Eigenschaften, die damit verbunden sind und was das dann auch auslöst, man muss das wirklich praktizieren. Das ist wie mit einem Muskel. Ich weiß nicht, ob sich schon mal jemand was gebrochen hatte. Also bei mir war nach 4 Wochen am Bein hier oben alles weg. Die ganzen Muskeln sind zusammengefallen. Das geht ganz schnell, so schnell kannst du gar nicht gucken. Wenn du diesen Muskel nicht gebrauchst, und genau so ist das mit der Liebe, wenn man das schleifen lässt, wenn man nicht mehr drüber nachdenkt, wenn man jeder sein Ding macht in der Ehe, wie man so sagt, dann, das kann nicht gut gehen. Dann erschlafft alles und dann wird es nicht gut enden. Dann kann man nur noch Hilfe bei den Ältesten sich holen und aus Gottes Wort und dann versuchen, das wieder zu kitten. Aber das ist nicht so das Wahre, sondern man sollte gleich immer diese Liebe und damit diese Eigenschaften praktizieren. Wie könnte das denn sein? Beobachtest du an deinem Ehepartner etwas Gutes, dann lobe ihn dafür. Verspürst du den Drang, ihm etwas Gutes zu tun, dann tu es. So ein Blumenstrauß bewirkt immer noch Wunder bei den Frauen. Das ist so. Da hat sich nichts geändert, über Jahrhunderte wahrscheinlich nicht. Da kommt es nicht darauf an, was der kostet, sondern einfach die Freude darüber, dass der Mann an seine Frau gedacht hat. Also, wenn du den Drang verspürst, tu es. Oder man kann alles gemeinsam tun in der Ehe. Man kann gemeinsam zu Hause die Wohnung in Ordnung bringen. Wenn vorhanden, wenn man einen kleinen Garten hat, vielleicht im Garten gemeinsam arbeiten. Gemeinsam Ausflüge machen und vor allen Dingen gemeinsam in den Urlaub fahren. Man hört heute oft, dass Ehepaare alleine, jeder einzeln für sich in den Urlaub fahren. Mag manchmal einen Grund haben, wohnt ein Elternteil weit weg. Sowas mag vorkommen, der andere kann da gerade nicht. Aber so einen richtigen Erholungsurlaub könnte ich mir ohne meiner Frau nicht vorstellen. Dass ich da alleine nach Mallorca fliege oder in die Alpen fahre. Nee, kommt aber vor. Nicht? Also die Gemeinsamkeit, das ist das Wichtige in einer Ehe. Und auch was die theokratischen Dinge betrifft. Es mag auch Ehepaare geben, die gehen nicht zusammen in den Predigtdienst. Also meine Frau ist mein Lieblingspartner am Predigtdienst. Wir gehen sehr gern zusammen und es macht auch immer Freude. Ich gehe mit allen anderen auch gern in den Predigtdienst, aber die Ehefrau sollte so das sein, mit dem wir gern in den Predigtdienst gehen. Das wäre auch ein Punkt, wenn man das vielleicht so ein bisschen schleifen hat lassen, aus gewissen Gründen. Naja, wir starten. Nächste Predigtreff gehe ich mit meiner Frau, zumindest die halbe Runde. Ne? Kann man machen. Das ist etwas sehr Schönes. Man kann also wirklich an allem zusammenarbeiten. Fahrt also wirklich fort, den Respekt und die Liebe in der Ehe zu vertiefen. Wir Ehemänner begnügen uns nicht nur damit, das Geld zum Lebensunterhalt nach Hause zu bringen, sondern wir wollen die Wertschätzung für unsere Ehefrauen wirklich vertiefen. Und ihr Ehefrauen entwickelt weiterhin tiefen Respekt vor eurem Mann und helft ihm dabei, die Lasten zu tragen, die er zu tragen hat. Ist manchmal nicht ganz so einfach. Das ist natürlich, bitte nochmal hochholen, etwas ganz anderes wie eingangs diese rosa-rote Brille. Ne? Das, ein Eheleben heißt mehr, als wie alles rosa-rot zu sehen. Und dennoch ist es sehr schön. Und wenn du nach 20, 30, 40 oder mehr Jahren immer noch sagst, ich liebe dich, dann weißt du, wovon du sprichst.
Ja, schön.